Horst Gungel von der buddhistischen Gemeinschaft Gelnhausen. Erzähl die Lebensgeschichte des Buddha. Heute die Episode Yasa. Vom Playboy zum Erleuchteten. Einstmals lebt in Benares ein reicher Kaufmann, der unter anderem mehrere Häuser besaß. Die buddhistischen Berichte sprechen von 3 Palästen, aber ich denke, wenn man sagt, es handelt sich um ein großes Stadthaus und 2 Villen auf dem Lande, kommt das dem heutigen Sprachgebrauch näher. Dieser Kaufmann hatte einen Sohn namens Yasa, der in solch einer üppigen Umgebung aufwuchs und sich wohl zunächst auch wie ein Playboy aufgespielt haben dürfte. So verbrachte Yasa die 4-monatige Regenzeit in einer dieser Villen auf dem Lande. Er hatte dort nur Dienerinnen, Musikantinnen und Tänzerinnen. Andere Männer außer ihm gab es nicht. Eines Abends ging es wieder einmal hoch her. Es wurden exquisite Speisen aufgetischt. Zur Musik der Musikerinnen tanzten leicht bekleidete Tänzerinnen. Und es gab auch berauschende Mittel der ein oder anderen Art. Man kann es ruhig so deutlich sagen. Yasa feierte eine Orgie. Eine Orgie für einen einzigen Mann und seine Gespielinnen. Allmählich war Yasa von der körperlichen Anstrengung erschöpft und die Rauschmittel taten das ihre. Das Licht war noch nicht gelöscht, da fiel Yasa erschöpft in den Schlaf und ebenso auch eine nach der anderen von den Mädels. Früh am Morgen wachte Yasa auf. Verschmierte Teller mit Essensresten lagen herum, Getränke waren verschüttet, die Musikerinnen waren mit ihren Instrumenten eingeschlafen, ihre Haare waren verworren und auch ihre Körperhaare waren von Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten verklebt. Eine der Frauen schnarchte stark, andere sapperten und es roch nach Schweiß, alter Luft und Erbrochenem. »Oh, das ist alles so schrecklich, so erbärmlich, so abstoßend«, stöhnte Yasa, der außerdem von Kopfschmerzen geplagt war. Alles widerte ihn an. Aber das alles war Ausdruck des Lebens, das er führte. Und so widerte ihn sein ganzes Leben, dieser hohle Schwachsinn, diese Völlerei, diese Orgien an. Ihn ekelte vor einem Leben mit leeren, sinnlosen Genüssen, unterbrochen durch Fressen, Saufen und Herumhuren. Er zog sich seine vergoldeten Schuhe an und ging angewidert aus dem Haus, wobei die Tür, wenn wir den Schriften glauben dürfen, von einem nichtmenschlichen Wesen geöffnet wurde. Er lief einige Straßen weiter und gelangte alsdann zum Stadttor, das sich wie durch Geisterhand öffnete. So sagt es jedenfalls die Überlieferung. Er marschierte an den Feldern entlang zu einem Wäldchen und immer wieder belabberte er diesen Satz vor sich hin. »Oh, das ist alles so erschrecklich, so erbärmlich, so abstoßend.« Es war die Zeit kurz nachdem der Buddha in Isipatana den 5 Asketen den Dharma verkündet und sie alle zur Heiligkeit geführt hatte. Danach hatten sich die 6 Erwachten getrennt und der Buddha war wieder auf Wanderschaft gegangen. Er hatte die ganze Nacht in einem Wäldchen verbracht und machte jetzt in der Morgendämmerung seine Gehmeditation, als er bemerkte, dass noch jemand unterwegs war. Als der andere näher kam, hörte er, wie dieses vor sich hin laberte: »Oh, das ist alles so schrecklich, so erbärmlich, so abstoßend.« Der Buddha sah den desorientierten jungen Mann und er sprach voller Mitgefühl. »Komm her, mein Freund. Es gibt hier etwas, das nicht schrecklich ist, nicht erbärmlich, nicht abstoßend. Es gibt etwas Schönes, etwas Erhabenes. Etwas, das am Anfang, in der Mitte und am Ende gut ist. Wenn du magst, kann ich dir davon erzählen. Setz dich einfach nieder.« Es war wohl die Güte in seiner Stimme, diese Hilfsbereitschaft, Diyasa Vertrauen zu diesem ihm unbekannten Wandersmann einflößte. Und er zog seine vergoldeten Schuhe aus, stellte sie seitwärts ab und setzte sich nieder, bereit zu hören, ob es etwas gäbe, das seinem Leben wieder Sinn geben könnte. Der Buddha aber begann, ihm eine Alternative aufzuzeigen zu diesem nutzlosen Leben in Völlerei und dem sinnlosen Warten auf Alter, Krankheit und Tod. Der Buddha sprach zunächst über das Geben, über den Sinn von großzügigem, selbstlosen, freudigem Geben. Er zeigte auf, dass Geben seliger sei denn Nehmen. Dann sprach er über die Schönheit und die Fülle des ethischen Lebens, also der Achtung vor anderen Wesen, der Tatsache, dass es besser ist, nichts zu nehmen, das einem nicht freiwillig gegeben ist. Er zeigte dem Yasa die Freude auf, den Wert von ehrlicher, freundlicher, hilfsbereiter und sinnvoller Sprache. Er erläuterte ihm die Schattenseiten von sinnloser Gier und den Segen des Entsagens. Er zeigte auf, wie Freude entsteht, die ihre Wurzel hat in Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Wie er so gesprochen hatte, war Yasa allmählich aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und voller Vertrauen in den Buddha, sodass dieser nun den Kern des Dhammas verkünden konnte. Die Unvollkommenheit von allem Weltlichen. Er zeigte die Ursache dieser Unvollkommenheit auf, wie die Unvollkommenheit überwunden werden kann und wie der Pfad zur Überwindung dieser Unvollkommenheit ist. Und so kam es, dass Yasa verstand. Und er sagte, ja sicher, Meister, alles das, was entstanden ist, muss auch vergehen. Das ist die Natur der Welt. An diesem Morgen wollte Yasas Mutter nach ihrem Sohn sehen. Doch als sie ihn nicht finden konnte, eilte sie zu seinem Vater und berichtete ihm davon. Natürlich war die Aufregung groß und Diener wurden ausgesandt, um nach Yasa zu suchen. Der Junge wird's doch nichts angetan haben. Manchmal, gerade nach diesen Ausschweifungen, war er so merkwürdig melancholisch gewesen. Auch der Vater nahm an dieser Suche teil. Und als er sah, dass das Stadttor offen stand, ging er hindurch und suchte nach den Spuren seines Sohnes. Und tatsächlich konnte er auf dem Weg die Abdrücke von Yasas markanten, vergoldeten Schuhen entdecken. Und er folgte diesen Spuren. Der Erhabene hatte inzwischen Yasa eine Einführung in den Dharma gegeben, als er den Kaufmann den Fußspuren folgend sah. Also wies der Buddha Yasa an, sich seitwärts niederzusetzen, um über das Gehörte zu reflektieren. Ob es nun die magischen Kräfte waren, dass er seinen kommenden Vater nicht bemerkte, auch nicht als dieser und der Buddha sich unterhielten, oder ob er nur so absorbiert war von dem Ungeheuerlichen, das er eben gehört hatte, möchte ich dahingestellt sein lassen. Die Schriften sagen, der Buddha habe den Yasa unsichtbar gemacht, sodass der Kaufmann seinen Sohn nicht sehen konnte. Vielleicht war es auch einfach so, dass die Präsenz des Erhabenen so überwältigend war, dass der Kaufmann für nichts anderes mehr Augen hatte. Doch etwas hatte er mit Sicherheit noch gesehen, die goldenen Schuhe, die Yasa beim Buddha abgestellt hatte. Daher fragte er den Erhabenen. Ich sehe die goldenen Schuhe meines Sohnes, aber meinen Sohn Yasa sehe ich nicht. Kann mir der Erhabene wohl bei der Suche nach Yasa behilflich sein?
Sicher, Kaufmann, kann ich dir behilflich sein. Aber dein Sohn kam hierher wie ein Blinder.
Und ich habe ihn sehend gemacht. Wenn auch du dich hierher setzt und mir laufst, so kann auch ich dich zu einem Sehenden machen. dann wirst du deinen Sohn augenblicklich wiedersehen.
Der Kaufmann tat, wie ihm geheißen, und nahm Platz. Auch dem Vater legte der Buddha jetzt all das dar, was er zuvor schon seinem Sohne gesagt hatte. Er sprach also über Gebefreude, über die grundlegenden ethischen Vorsätze und kam dann auch auf den Kern des Dhamma zu sprechen, auf das Entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen, darauf, dass alles so entstanden unzulänglich sei. Er zeigte auch auf, worin die Ursachen dieser Unzulänglichkeit liegen, wie der Makel der Unzulänglichkeit überwunden werden kann und was der Übungsweg ist, dies zu erreichen.
Der Kaufmann war begeistert. Wunderbar, Meister, sagte er. Wunderbar ist es, als hättet ihr Licht in die Dunkelheit gebracht, so dass wer Augen hat, sehen kann. Erhabener, ihr seid mein Lehrer. Bitte nehmt mich als Schüler an. Ich nehme Zuflucht zu euch als Lehrer, zum Dharma, den ihr verkündet habt, und zur Gemeinschaft, die ihr gegründet habt. Bitte nehmt mich als Laienanhänger an.
So kam es, dass es inzwischen neben dem Buddha nicht nur 5 weitere Mönche gab, sondern auch einen ersten Laienanhänger, also einen Buddhisten, der nicht die Mönchsgelübde auf sich genommen hat.
Yasa aber saß die ganze Zeit daneben. Er saß in Meditation und war ganz in Achtsamkeit fokussiert. Im peripheren Gewahrsein aber hörte er den Buddha ein zweites Mal den Dhamma darlegen. Und in ihm stieg das Licht der Erkenntnis auf. So erreichte Yasa die vollkommene Erleuchtung. All das, was dem Buddha bewusst und nun, nachdem der Vater Laienanhänger und der Sohn erleuchtet war, sagte der Buddha: Nun, werter Kaufmann, bist auch du ein Sehender. Siehe, da sitzt dein Sohn.
Der Kaufmann, der während der mehrstündigen Belehrung durch den Buddha so absorbiert war, dass er den Anlass seines Kommens völlig vergessen hatte, freute sich nun über alle Maßen.
Mein Junge, wie herrlich, dich wiederzusehen. Wie wunderbar, die gute Lehre gehört zu haben. Komm, lass uns nun nach Hause gehen und auch deiner Mutter davon berichten.
Yasa aber, der gerade frisch erleuchtet war, fürchtete nichts mehr als diese häusliche Umgebung, der er gerade entflohen war, und er sah ängstlich nach dem Buddha. Der Habner nickte ihm zu. Dann wandte er sich an den Kaufmann.
Werter Kaufmann, Yasa sah die Wahrheit wie du, und während ich dir den Dhamma erläuterte und Yasa das Gehörte reflektierte, wurde sein Geist voll und ganz befreit.
Glaubst du wirklich, dass einer, der den Dhamma nicht nur intellektuell verstanden hat, sondern der darüber hinaus auch frei von jeder Anhaftung ist, jemals ins häusliche, bürgerliche Leben zurückkehren kann, zu weltlichen Kram und zur Jagd nach Sinnenfreuden?
Ja, sagt der Kaufmann, ihr habt Recht, Herr Habner, es war töricht von mir, dies zu glauben. Aber es würde mich freuen, euch und meinen Sohn heute zum Mittagsmahl bei mir begrüßen zu können.
Schweigend, wie das so seine Art war, nahm der Erhabene das Angebot an. Dann ging der Kaufmann zurück, um seiner Frau zu sagen, was vorgefallen war, und dem Gesinde Anweisungen für das Mittagsmahl zu geben.
Kaum war der Kaufmann gegangen, so sagte Yasa: O Herr, bitte ordiniert mich.
Der Buddha lächelte. Komm, Mönch, sagte er. Dann gingen er und Yasa los. Damit war Yasa als Mönch ordiniert. Es gab nunmehr 7 Erwachte in der Welt, 7 Mönche in der Sangha und einen Laienanhänger in Benares.
Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Am späten Vormittag trafen dann der Buddha und Yasa im Hause von dessen Eltern ein. wo ein erlesenes Festmahl aufgetischt wurde. Neben dem Buddha, Yasa und dessen Eltern nahm auch die frühere Gemahlin Yasas daran teil. Natürlich wollten die beiden Frauen wissen, was das denn für eine Lehre sei, die nicht nur den jungen Yasa in Kürze vollkommen seinen früheren Lebenswandel hatte hinter sich lassen, sondern die auch den Kaufmann so tief angerührt und überzeugt hatte. Daher legte der Buddha nunmehr zum dritten Mal an diesem Tag die Lehre in der gleichen Weise dar wie zuvor. Und auch die beiden Frauen waren alsbald überzeugt und bekannten sich zu den drei Juwelen. So ergab es sich, dass an diesem Tage erstmals auch Frauen Laienanhängerinnen geworden waren. Die Lehre des Buddha begann sich zu verbreiten. Es gab nunmehr den Mönchsorden und sowohl männliche als auch weibliche Laienanhänger. Oder wie wir das heute ausdrücken würden, Buddhistinnen und Buddhisten. Zufrieden darüber, dass sich der Dharma, der die Wahrheit und die Gesetzmäßigkeit des Lebens ist, allmählich zu verbreiten begann. So stand der Buddha auf und setzte seine Wanderschaft fort. Aber die Geschichte ist damit noch immer nicht zu Ende. Denn die wundersame Belehrung des einstigen Playboys Yasa sprach sich natürlich schnell herum. Sie war Stadtgespräch und am meisten überrascht und am heftigsten diskutiert wurde dies natürlich von den Menschen, die besonders engen Umgang mit Yasa hatten. Vier seiner engsten Freunde saßen zusammen und besprachen dieses einschneidende Ereignis. Es gibt so viele Asketen und spirituelle Lehrer, die umherziehen. Und Yasa war nun wirklich kein besonders frommer junger Mann. Er war einer von uns, sagten sie, einer von denen, die das Leben und die Lustbarkeiten liebten. Und ein anderer, Subahu mit Namen, pflichtete ihm bei. Es muss ein ganz außerordentlicher spiritueller Lehrer sein, wenn er sogar Yasa auf den Pfad der Tugend und zur Ordination in einen Asketenorden gewinnen konnte. Ach, was reden wir über ihn? Fragen wir ihn doch selbst. Lass uns einfach zu Yasa gehen, um herauszubekommen, was das mit seiner Ordination auf sich hat. Schlug Gambapati vor und Punaji ergänzte, wenn wir feststellen sollten, dass er von so einem Sektenführer über den Tisch gezogen wurde, müssen wir versuchen, ihn wieder von diesem Pfad abzubringen. Aber wenn... Er überlegte einen Moment, dann ergänzte er. Ach was, lasst uns einfach hingehen und mit ihm reden. Also begaben sich die vier Freunde zu ihrem ehemaligen Kumpel Yasa. Dieser lobte den Buddha und sprach in den höchsten Tönen von ihm. Seine Freunde waren hin und her gerissen zwischen Begeisterung über einige der Dinge, die sie von Yasa hörten, und Skepsis. Schließlich sagte Yasa, also diese Lehre, der Dhamma, die ist so großartig, aber ich kann ihn längst nicht in dem Maße in Worte fassen, wie das der Erhabene getan hat. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einfach zusammen zu ihm hingehen und er euch die Lehre selbst erläutert? Er kann doch noch nicht allzu weit gekommen sein. Und so machten sich Yasa und seine vier Freunde auf den Weg. Und sie fanden tatsächlich den Buddha, der ruhig am Wegesrand saß. Ob er meditierte oder einfach darauf wartete, dass einige Leute, die von Yasas wunderbarer Bekehrung gehört hatten, ihm folgten, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall saß der Buddha am Wegesrand, als die fünf eintrafen. Man begrüßte sich, Yasa stellte seine Freunde vor, man tauschte die üblichen Höflichkeitsfloskeln aus, dann setzten sich alle zusammen, dort neben der Straße, ins Gras. Der Buddha erläuterte den Segen großzügigen Handelns im Besonderen und die ethischen Grundsätze ganz allgemein. Er sprach über die mit Gier, Verlangen und Habsucht auftretenden Probleme und erläuterte demgegenüber das ruhige Glück eines einfachen Lebens in Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Dann kam er auf den Kern der Lehre zu sprechen. Das Entstehen der Dinge in Abhängigkeit. In Abhängigkeit von Bedingungen. Und damit verbunden die Unvollkommenheit von allem Weltlichen. Er zeigte die Ursachen dieser Unvollkommenheit auf, wie sie überwunden werden kann und woraus der Pfad zur Überwindung dieser Unvollkommenheit besteht. Und wenn wir dem Pali-Kanon glauben können, dann brachte sie allein dieser Vortrag zur Erleuchtung, sodass es nunmehr bereits 11 Heilige in der Welt gab. Der Buddha erkannte, dass die Bekehrung des Yasa, dieses bekannten jungen Mannes, in der ganzen Gegend eine Eigendynamik entwickelte, und so entschied er sich, noch eine Weile im Umfeld der Stadt Benares zu bleiben. Tatsächlich war es so, dass diese Ereignisse vielen Menschen bewegten. Manche tuschelten, man redete, ja, man war auch verunsichert. Einerseits war das, was man da hörte, die Sache mit der Genügsamkeit und der Entsagung, so weit gedanklich vom Mainstream entfernt, dass es teilweise heftige Ablehnung erfuhr. Andererseits ging auch eine Faszination von dieser Alternative zum bürgerlichen Leben aus. Aber es gab ja nicht nur die Möglichkeit, über den Buddha und diese neue Lehre zu reden. Man konnte zu diesem heiligen Mann hingehen, mit ihm reden, mit ihm diskutieren, ihm Fragen stellen. Und der Buddha, der ein sehr feines Gespür dafür hatte, wer offen war für Neues und wer nur kam, um zu sehen, was der Buddha denn für ein merkwürdiger Heiliger war, dieser Buddha nahm sich Zeit für alle, die fähig und bereit waren zu erkennen, was auch er erkannt hatte. Er wusste, dass es Menschen mit nur wenig Staub auf den Augen gibt und solche, die sich in ihrer verstockten Verblendung willig eingerichtet hatten. Er lehrte für die mit nur wenig Staub auf den Augen, und bei zahlreichen von ihnen gelang es ihm, die Augen bis zu einem bestimmten Grade für die Realität zu öffnen. Nicht wenige wurden Laienanhänger und Laienanhängerinnen. Und am Ende dieser Zeit im Raum Benares, ich kann nicht sagen, ob es Tag oder Wochen waren, in denen der Buddha auch zahlreiche Mönche ordinierte, am Ende dieser Zeit gab es bereits 61 Heilige in der Welt. So berichtet der Pali-Kanon. Dann aber richtete der Erhabene in einer Versammlung sein Wort an alle Ordinierten. Mönche, Brüder, nicht nur ich bin befreit von allen Fesseln dieser Welt, auch ihr, meine Brüder, seid befreit von diesen Fesseln. Nun, liebe Mönche, zieht hinaus in die Welt, jeder für sich, verkündet den Dharma, der am Anfang, in der Mitte und am Ende gut ist. Lehrt diejenigen, die nur wenig Unreines tun, auf dass ihr Leben nicht vergeblich sei. Es wird Menschen geben, die diesen Dharma verstehen. Ich selbst gehe jetzt Richtung Uruvela. Dort gibt es ein Dorf namens Enani. Ich weiß, dass es dort Leute gibt, die nur wenig Staub auf den Augen haben. Zieht auch ihr, Mönche, und gebt die Lehre denen, die dafür reif sind. Dann stand er Erhabene auf, nahm seine Bettelschale, legte seine dritte Robe, die er nur an kalten Tagen oder in der Nacht zum Schutz vor Kälte trug, über den Arm und schritt gemessener Schrittes auf der Straße nach Uruvela von dann. Die Mönche brachen auch auf, manche, wie der Buddha, mit einem bestimmten Ziel, von dem sie zu wissen glaubten, dass dort einsichtige Menschen wohnten, manch andere weniger planvoll. Eine Bewegung war in Gang gesetzt, die man heute als Buddhismus bezeichnet und die sich allmählich in der Welt ausbreitete. Heute bekennen sich in Deutschland etwa 250.000 Menschen zu Buddha, Dharma und Sangha.